Kunst und vor allem Malerei bedeutet mir ganz viel. Ich liebe es, mir Gemälde anzuschauen, durch die Museen der Welt zu streifen, in den Galerien mich aufzuhalten, mich vor einzelne Gemälde zu setzen, sie lang zu betrachten. Und das ist ein ganz wichtiger Teil meines Lebens.
Kunstblick, der Podcast rund ums Sammeln.
Manche Berufe bewegen sich ganz nah an der Kunst und bei manchen geht es kaum näher. Restauratorinnen und Restauratoren sehen nicht nur Oberfläche, Stil und Signatur, sondern jede Entscheidung, jeden Zweifel, jede Korrektur in einem Werk.
In dieser Folge von Kunstblick sprechen wir mit Iris Schäfer, Restauratorin und Leiterin der Abteilung Kunsttechnologie und Restaurierung am Wallraf-Richartz-Museum in Köln. Es geht um die ersten Schritte, wenn ein Gemälde auf dem Untersuchungstisch liegt, um Röntgenbilder, Infrarotaufnahmen und überraschende Funde unter der Malschicht. Um die Frage, warum der Originalzustand eines Werkes oft ein Mythos ist und warum gute Restaurierung gerade dadurch überzeugt, dass man sie nicht sieht.
Und weil viele von euch auch selbst sammeln, sprechen wir auch über ganz praktische Dinge wie Licht, Luftfeuchtigkeit und darüber, wie man Schäden vermeidet, bevor sie überhaupt entstehen.
Und natürlich hat uns Iris Schäfer auch erzählt, wie sie überhaupt zur Kunst gekommen ist. Viel Vergnügen wünschen Sascha Borich und Andreas Maurer.
Also das war nicht einfach. Ich habe mich schon sehr früh, finde ich, beschäftigt damit, was ich später beruflich werden will und habe so kein Schlüsselerlebnis gehabt, aber ich glaube schon ein wenig vom Zuhause. Mein Vater ist sehr künstlerisch begabt und ich habe dann auch früh angefangen zu zeichnen und zu malen und habe dann immer gedacht, was willst du machen? Freie Kunst studieren, Kunstgeschichte, Archäologie. Und irgendwann bin ich über ein Buch auf die Restaurierung gestoßen und dachte mir, genau das ist es. Ich war damals im Agentur für Arbeit, wie es damals hieß, ich weiß es gar nicht mehr, da gab es Berufsblätter. Da sagte man mir, also Sie könnten nur Präparator werden oder Sie können Konservator werden, aber Sie können, also in der Denkmalpflege, aber Restaurator haben wir nicht. Und dann habe ich sozusagen immer weiter gebohrt, bis ich dann sozusagen an die richtige Stelle kam, eigentlich über private Kontakte und habe dann sogenannte Vorpraktika gemacht, die dann 3 Jahre nötig waren, um sich zu bewerben für das Studium der Restaurierung und Konservierungswissenschaft.
Wenn Sie sagen, Sie hatten so das Gefühl, das ist es, genau das ist Ihres. Was hat Sie so interessiert? Was hat Sie so angezogen an der Restaurierung von Kunstwerken?
Erst einmal, dass diese Schönheit der Malerei, Gemälde, ich habe es geliebt und ich dachte mir, für diese Gemälde da zu sein, sie näher anschauen zu dürfen, so unmittelbar und gleichzeitig für ihre Erhaltung zu sorgen, das hat eine unglaubliche Vision für mich.
Sie sind Leiterin der Abteilung für Restaurierung im Wallraf-Richartz-Museum. Wie gehen Sie ran, wenn ein neues Werk sozusagen auf den Tisch kommt? Also sei es durch den Ankauf oder sei es durch den lang verborgen gebliebenen Depotfund vielleicht. Wie beginnt sozusagen die Arbeit und was sind so die ersten Schritte, wenn man sich so einem neuen Werk dann widmet?
Ja, ist eine gute Frage. Also das Erste ist, und es ist ganz banal, ist, dass wir uns das sehr, sehr genau mit dem bloßen Auge, allenfalls noch mit Stirnlupe, aber erstmal mit dem bloßen Auge anschauen. Also und das, was jetzt meine Profession ist, sind ja Staffeleigemälde. Wir machen das sozusagen allseitig. Wir schauen uns die Vorderseite eines Gemäldes an, aber eben genauso gründlich die Rückseite. Und da nehmen wir Befunde auf. Also wir vermessen ein Kunstwerk oder ein Gemälde. Wir beobachten die Technik, beschreiben es in der Technik, aber eben genauso auch in seinem Erhaltungszustand. Also das ist ein langwieriger Prozess und der ist dafür sozusagen Grundlage für unseren weiteren, nicht nur Erkenntnis, sondern auch Fragestellungen. Die sind sozusagen, danach machen wir Untersuchungen in speziellen Beleuchtungssituationen, wie etwa im Streiflicht oder im Durchlicht bei Leinwandgemälden. Aber vielleicht erkennen wir auch schon bei erster Beobachtung, dass da ein Pinselduktus nicht übereinstimmt mit der sichtbaren Darstellung. Und wir haben den Verdacht auf Pentimenti, also Änderungen im künstlerischen Prozess oder gar Übermalung. Dann steuern wir auch recht schnell zum Beispiel zur Röntgenaufnahme oder machen Infrarot- oder Ultraviolettaufnahmen vom Gemälde. Also da gibt es eine ganze Bandbreite und wie weit wir da gehen, das legen wir quasi fest in unseren grundlegenden Erstuntersuchungen.
Und machen Sie das alles bei sich im Haus oder gibt es auch Institute, mit denen Sie sozusagen zusammenarbeiten, wo dann bestimmte Instrumente sozusagen stehen, mit denen die Bilder untersucht werden?
Ja, Wir haben hier eine sehr gute Ausstattung im Bayerisch-Museum. Also wir machen alle Strahlenuntersuchungen im Röntgen, im Infrarot, im Ultraviolett hier. Wir haben auch die Möglichkeit, mit Stereomikroskopen Proben zu entnehmen von Malschichten, sie einzubetten und Querschliffe anzufertigen. Aber wenn wir darüber hinaus naturwissenschaftliche Fragestellungen haben, also Pigment- oder Bindemittelanalyse, da arbeiten wir eng zusammen hier mit dem Institut für Restaurierungs- und Konservierungswissenschaft der TH Köln, die ein naturwissenschaftliches Labor haben und wir schon seit vielen Jahren kooperieren und da unsere Fragen auch meist oder Hilfestellung bekommen.
Das klingt jetzt alles sehr professionell, aber gibt es vielleicht den Fall, dass Sie ein neues Werk auf den Tisch bekommen, welches auch immer, Sie stehen im Team rundherum, betrachten das und dann heißt es nur, oh Gott, Großbaustelle, da war schon jemand dran, der hat nur gepfuscht?
Ja, das gibt es immer wieder und man muss ja sagen, unsere Profession ist nicht sehr alt. Wir haben, sage ich mal, einfach angefangen und auch in Zeiten, wo mehr getan wurde, als wir es heute uns selbst erlauben in unserer Profession, eben das Künstlerische vorwiegend tätig war. Und das sind tatsächlich gibt es Fälle, wo wir sagen, das ist für uns jetzt im Moment nicht restaurierfähig. Wir haben zum Beispiel ein mehrteiliges, ein Polyptychon, ein spätmittelalterliches, also aus mehreren Teilen bestehende Tafelbild-Werkzusammenhang. Und da ist jedes einzelne Tafelbild anders restauriert worden in der Vergangenheit. Also da sind die Goldhintergründe teilweise übermalt, teilweise übervergoldet, teilweise bronziert, teilweise mit Strichretuschen versehen, also ganz unterschiedlich. Und das sozusagen zurückzuführen, ist es kaum noch sichtbar, wie der Originalbefund war. Und das zu vereinheitlichen, ich glaube, da wäre ein Restaurator mit seiner, also das wäre eine Lebensleistung.
Aber was ist da sozusagen das Ziel eigentlich von so einer Restaurierung? Ist es wirklich, diesen Originalzustand herzustellen, wie ihn der Künstler selbst wollte ursprünglich? Oder das andere sind ja auch Spuren der Zeit, die sozusagen an dem Gemälde geblieben oder an dem Kunstwerk eingeschrieben sind. Möchte man die auch vielleicht bis zu einem gewissen Punkt erhalten? Wie wird so eine Entscheidung gefällt?
Ja, sehr gute Frage. Das ist, ich sage immer ganz ketzerisch, den Originalzustand kennen wir gar nicht. Es gibt kein Gemälde, das jetzt 400 Jahre ist, wo irgendjemand, damals gab es ja keine Fotografie, aber wo auch nur irgendjemand beschrieben hätte, der Himmel ist zartblau, die Gewänder sind leuchtend rot. Also wir wissen es nicht. Und wir wissen aber als Restauratoren sehr gut, wie künstlerische Materialien altern, dass Öl als Bindemittel gilt, dass bestimmte Pigmente verbleichen können, dass bestimmte Veränderungen stattfinden können, die also sozusagen eine Farbkomposition, eine Darstellung verändern können. Aber wir wissen nicht genau, in welchem Grad. Deshalb ist es unheimlich schwierig und fast fatal zu behaupten, dass man Dinge auf den Originalzustand zurückführen kann. Man kann die Lesbarkeit, man kann die Wertschätzung verbessern eines Gemäldes durch die Restaurierung. Und was Sie auch sagen, was sehr wichtig ist, dass man sozusagen auch die Alterung eines Kunstwerks berücksichtigt. Also nicht etwa nach einer Restaurierung ein Werk aussieht, als wenn es gerade erst entstanden wäre. Das wollen wir natürlich auch auf keinen Fall. Da gibt es ja auch dramatische Beispiele in der Geschichte der Restaurierung.
Aber gab es auch bei Ihnen im Museum zuletzt vielleicht ein Werk, wo es besonders schwierig war, wo es eine besondere Herausforderung war, sich sozusagen mit dem zu befassen und dort sozusagen dran fortzugehen?
Ja, wir haben vor wenigen Jahren oder nicht vor wenigen Jahren, es sind schon ein paar vergangen, haben wir unser wirklich berühmtes, spätes Rembrandt-Selbstbildnis sehr lange und sehr gründlich untersucht, fast ein Jahr lang, muss man sagen, und uns beraten mit Experten und haben von einer Restaurierung Abstand genommen, weil wir sagen, dass sie zum jetzigen Zeitpunkt nicht nötig ist und gleichzeitig aber eine Gefahr beinhaltet durch eine frühere restauratorische Behandlung, die wir umgehen wollen. Mit der Voraussicht, oder das hat sich immer bewährt, dass wir auch in Zukunft wieder neue Entwicklungen haben in der Restaurierungstechnik auch und es vielleicht Möglichkeiten gibt, eines Tages unter Vermeidung der genannten Gefahren das Bild zu restaurieren. Also da sind wir sehr zurückhaltend und was man auch sagen muss, wir sind oder viele nicht so wissen, wir sind nicht alleine, wir sind hier im Team. Wir arbeiten mit KunsthistorikerInnen zusammen und auch den Direktor beziehen wir bei Restaurierungsentscheidungen mit ein. Und wir haben auch Gremien, die wir dann berufen, je nachdem, also bei berühmten Kunstwerken, Sie wissen das bei den Brüdern van Eyck, dem Genter Altar, das ist ein Riesengremium gewesen, was da Restaurierungsentscheidungen mitbegleitet haben. Also wir sind nicht alleine und fällen diese schwierigen, vor allem schwierigen Entscheidungen niemals als Einzelperson.
Sie haben vorhin erwähnt, dass man vielleicht die Zeit auch ein bisschen verlangsamt, ihr Kunstwerk so einfach nimmt und wo es vielleicht nachdunkelt oder sich die Farben ändern. Jetzt gibt es berühmte Beispiele. Ich kann mich erinnern, in Budapest im Museum zum Beispiel gibt es Gemälde von Michael von Munkácsy, die so stark nachdunkeln, dass man sagt, in einigen Jahren werden sie ganz schwarz sein, also sie werden nicht mehr da sein. Heißt das aber auch unter Anführungszeichen, ein Kunstwerk darf trotz restauratorischer Behandlung auch sterben?
Ich würde behaupten, ja, weil wir bestimmte Dinge können wir nicht rückgängig machen oder gar stoppen. Wie jetzt in Ihrem Fall wäre das natürlich toll, wenn wir das Nachdunkeln der Ölfarben stoppen könnten. Das können wir langsam, indem wir für bestimmte Dinge sorgen. Aber wir können es nicht aufhalten. Und bleibt uns nichts anderes. Das ist natürlich viel mehr noch der Fall in der modernen und zeitgenössischen Kunst, wo wir eine enorme Bandbreite an neuen Materialien haben, deren Alterungseigenschaften wir gar nicht kennen. Oder wo der Künstler auch explizit sagt, dass er den Verfall eines Kunstwerkes wünscht.
Gab es vielleicht in den Jahren, die Sie im Museum sind, vielleicht auch mal ein Werk, wo man feststellt, wow, da steckt eigentlich viel, viel mehr dahinter, als wir ursprünglich vermutet hätten?
Ja, da haben wir eine ganze Reihe von, weil wir haben ja eine fantastische Sammlung der Impressionisten und als wir sie sozusagen als ewige Dauerleihgabe im Haus erhielten, haben wir eine groß angelegte Reihenuntersuchung vorgenommen und haben uns einen internationalen Beirat genommen oder gerufen, zu uns gerufen, gesagt, stellt uns Fragen als KunsthistorikerInnen, was wollt ihr noch wissen vom Impressionismus? Und da war eben eine Frage zum Beispiel, wie können wir technologisch nachweisen, ob Gemälde drinnen oder draußen entstanden sind. Ne? Die Freilichtmalerei spielt ja eine enorme Rolle und meine Kollegin damals, Katja Leverenz, hat in einem wirklich sehr, sehr großen Gemälde von Gustave Caillebotte, der trocknenden Wäsche an der Seine, wo man niemals gedacht hätte, dass so ein Riesenbild im Freien entstanden ist, eine Pappelknospe gefunden und damit die dargestellte Pappelallee, zwischen denen die Wäscheleine aufgespannt war, gab dann den Anlass und zur Vermutung, dass tatsächlich dieses Großformat im Freien entstanden ist. Und wir haben vielfach in Röntgenaufnahmen überdeckte, übermalte Gemälde gefunden. Renoirs Paar, das ist eine Ikone des Impressionismus des Frühen. Darunter fanden wir zwei einander gegenüber sitzende Frauen. Ein völlig anderes Bild und meine Kollegin zog das Röntgenbild aus dem Entwicklungsflüssigkeit und wir dachten, wir hätten einen falschen Film entwickelt. Dann ging die spannende Frage los, Moment, was ist das für ein Gemälde? Ist das auch von Renoir oder ist es vielleicht von Monet oder Basile, mit dem er zusammen gewohnt hat in diesen Jahren, in denen das entstanden ist? Also sie haben sich sozusagen einen Arbeitsraum geteilt. So einen Fall gibt es im Musée d'Orsay, hängt ein Gemälde von Frédéric Basile, die Rue Condamine. Und darunter vermutet man eine Aktdarstelle von Renoir, nämlich die Diana. Und eben das hatten wir dann auch. Und das waren immer spannendste Momente, wo wir wirklich, man ist völlig begeistert von den Funden und recherchiert und kann gar nicht mehr anders als daran denken, diesen Fall zu lösen.
Stichwort Begeisterung. Sie gehen ja viel tiefer in eine Malschicht hinein als jeder Sammler oder jeder Betrachter, Betrachterin eines Gemäldes. Was macht für Sie aber dann noch einen wirklich genialen Maler aus? Sie sehen ja viel mehr als alle anderen.
Ja, das stimmt. Das ist das Faszinierende auch, dass wir so nah dran sein können und so stark verfolgen können. Also ich bin ein großer Manet-Fan oder begeistere mich für seine Malerei. Und wir haben hier ein wunderschönes Gemälde in unserer Sammlung, nämlich das Spargelstillleben. Und als ich das untersucht habe, hat mich völlig angefixt, als ich durchs Mikroskop sah, dass er quasi signiert hat in die noch feuchte Farbe. Künstler haben ganz selten ihre Gemälde sozusagen sofort nach Fertigstellung signiert, sondern meistens erst, wenn sie sozusagen zur Ausstellung oder zum Verkauf anstanden. Aber Manet, der dieses Bild geschaffen hat, ohne irgendeinen Auftrag, also ein Spargelbündel gemalt hat und ich, wie ich sehen konnte, alles nass in nass, also in einem Go. Ich vermute, in 3 Stunden war das gemacht. Das ist ein absolutes Meisterwerk. Und dann noch in die feuchte Farbe signiert, als ich durchs Mikroskop sah und sah, wie sich sozusagen die Farbe des Hintergrunds in dem M mitschleppte, dachte ich mir, genial. Das sind tolle Momente.
Viele unserer Hörerinnen und Hörer sammeln ja selbst auch Kunst. Nicht nur zeitgenössische Kunst, sondern auch ältere Sachen. Gibt es da häufige Fehler, die Sie so beobachten, wenn Sie mit Sammlern reden, beziehungsweise wenn Sie sich so die Werke ansehen, die Sammler eben direkt auch vermeiden können, beziehungsweise auf die man vielleicht besser achten sollte bei einer Restaurierung oder Konservierung?
Ja, schön, dass Sie das fragen. Das würde ich mir oft wünschen, dass das publik wird. Das gibt ganz einfache Regeln. Das allererste und wirklich, wirklich der schädigste Einfluss überhaupt ist, und das wird oftmals missachtet, ist das Licht. Man muss unbedingt darauf achten, dass man in dem Räumen, in denen man Kunst hat, zu keinem Zeitpunkt, weder im Frühjahr noch im Herbst, direktes Sonnenlicht auf ein Kunstwerk fällt. Denn da sind Schäden unvermeidbar. Die reichen vom Ausbleichen zum Vergilben bis zum Materialverfall. Also das ist ganz, ganz wichtig. Und auch zu hell sollten die Räume nicht sein. Viele sagen zu mir, ja, aber Frau Schäfer, ich habe doch UV-Schutzgläser davor. Dann sage ich, ja, das filtert das UV-Licht aus. Aber die Lichtstärke, die Blauanteil, der grüne Anteil sind auch schädigend. Haben Sie damit nicht vermieden. Wenn Sie dann taghelle Räume haben, 10.000 Lux, dann ist das zu viel. Wir haben im Museum 200 bis 300 Lux. Heutzutage. Und diese Lichtschäden sind kumulativ. Also das heißt, die sind nicht irgendwie, ach, machen wir eine Zeit lang dunkel, dann regeneriert sich das, sondern die sind einfach ins Unermessliche steigerbar. Das ist also das Allerwichtigste. Kein direktes Sonnenlicht und nicht zu hell sollten sie hängen. Und das andere ist natürlich auch die relative Feuchte oder Raumfeuchte. Sie schwankt im Winter und Sommer und das sollte man vielleicht mal messen. Und wenn es so zu starken Schwankungen oder starke Schwankungen bestehen, dann ist sicherlich gut, sich über die Anschaffung eines Luft-Befeuchters und Entfeuchters Gedanken zu machen. Oder aber noch besser, man stellt eine Restauratorin oder einen Restaurator und lässt mal so eine Bestandsaufnahme machen, wie denn die Bedingungen sind. Also je nachdem, wie bedeutend eine Sammlung ist oder groß. Denn das hilft letztendlich, teure Kosten für eine einzelne Restaurierung zu vermeiden.
Wir hatten vorhin schon ein bisschen über das Thema Restaurierung gesprochen, beziehungsweise auch um die Eingriffe, die dann von den RestauratorInnen gemacht werden. Es gibt ja so einen Grundsatz, dass quasi eine gute Restaurierung möglichst unsichtbar bleiben sollte. Und die eigene Handschrift des Restaurators, der Restauratorin, sollte nicht erkennbar sein. Wie schwierig ist es tatsächlich dann in der Praxis, diese Balance zu halten zwischen dem Künstler und dann doch wiederum der eigenen Handschrift?
Das ist relativ leicht, weil wir keine eigene Handschrift haben als Restauratorin. Und wir haben einen Grundsatz sozusagen und sind auch sozusagen restaurierungsethisch gebunden durch Charters und Policies, die wir haben. Und da heißt es zum Beispiel, ein wichtiger Leitsatz ist, so viel wie nötig, so wenig wie möglich. Und das andere ist, wir können auch kaum, also die Handschrift hat mir ja allenfalls, sage ich mal, wenn man zur Farbe greifen würde. Und das tun wir ja, wenn wir Fehlstellen ergänzen, sozusagen farbig wieder integrieren, sodass Sie sie auf den ersten Blick nicht sehen und vielleicht nur noch der Fachkollege, die Fachkollegin ihn erkennen kann. Aber da haben wir keine künstlerische Handschrift und wir sind vor allem, muss man auch berücksichtigen, alles, was wir tun, müssen wir schriftlich und fotografisch dokumentieren. Das heißt, sich da etwas Individuelles zu erlauben, zu sagen, ich möchte das Lendentuch doch ein bisschen knapper halten in meiner Retusche, das geht nicht. Man würde sich für ewig strafbar machen. Und das ist auch gut so. Das war früher anders. Da hatten Restauratoren mehr künstlerischen Impetus und haben durchaus das ein oder andere zu ihrem Geschmack geändert. Aber da sind wir jetzt wirklich schon Jahrzehnte drüber hinaus und Gott sei Dank. Deshalb ist es auch, also wenn man diese Aufnahmeprüfung an den Hochschulen macht, man braucht künstlerisches Einzugsvermögen. Aber wir sind selber nicht mehr künstlerisch unterwegs. Und ich habe auch in dem Moment, wo ich wusste, ich werde Restauratorin, habe ich meine ganzen künstlerischen Bestrebungen ad acta gelegt und habe nie wieder gezeichnet, gemalt, getöpfert, was ich alles vorher gemacht habe.
Also nicht das Bärtchen bei diesem Vermehr ein bisschen nachschärfen, die Koteletten etwas länger machen, etc. Nein. Die abschließende Frage, jetzt tauchen Sie so tief ein in die Gemälde oder in welche Kunstwerke auch immer. Was macht dieser Deep Dive, sage ich mal, mit Ihnen oder was hat er im Laufe der Jahre vielleicht gemacht? Sehen Sie Kunst jetzt anders als vorher?
Ja, auf jeden Fall. Ich hatte vorher nicht ansatzweise Ahnung, in welchem Maß Künstler mit sich auch gerungen haben, um bestimmte Leistungen zu erzielen, wie komplex, aufwendig und gleichzeitig einfallsreich Künstler waren. Es ist für mich faszinierend und mit Sicherheit auch eine der schönsten Seiten meines Berufes, sich mit einem Werk zu beschäftigen, sich zu fragen, wie hat die Künstlerin, wie hat der Künstler damals gelebt? Wo hat er seine Materialien bezogen? Welche Techniken kannte er? Was ist jetzt neu an dem Werk? Und was gilt es jetzt hier in dem Fall restauratorisch zu behandeln im Sinne des Künstlers, des Werks, der Wertschätzung des Werks gegenüber? Das sind so spannende Fragen und die sind immer wieder neu. Das heißt, ich habe, oder dieser Beruf des Restaurators, der Restauratorin ist immer voller Neuigkeiten. Man hat niemals Routine. Man muss immer wieder oder lernt so vieles hinzu. Das ist, komm in Schwärmen, das ist wirklich ein Traum.
Iris Schäfer, Restauratorin und Leiterin der Abteilung Kunsttechnologie und Restaurierung am Wallraf-Richartz-Museum in Köln, war unsere heutige Gesprächspartnerin in dieser Folge von Kunstblick.
Und wenn ihr das Thema weiter vertiefen wollt, aktuell ist im Wallraf-Richarts-Museum die Ausstellung Blooming, barocke Blütenpracht zu sehen, bis 31. Mai.
Und wie immer gilt, wenn euch dieser Kunstblick gefallen hat, lasst uns gerne ein Like auf Social Media da, abonniert den Podcast und teilt gern die Folge weiter. Tschüss und bis zum nächsten Mal, sagen Andreas Maurer und Sascha Worrich.